Ghetto Max 2. Eine Ruhrpott-Jugend mit Hindernissen. Die packende Fortsetzung des gefeierten Debütromans von Luke Stuckberry ist da. Tauche ein in eine Welt voller Herausforderungen, Freundschaft und ungeschönter Ruhrpott-Realität. Jeden Mittwoch gibt es eine neue fesselnde Folge, direkt aus dem Leben, direkt ins Ohr. Gelesen vom Autor selbst mit echter Leidenschaft und unverwechselbarem Stil. Verpasse keine Episode und sei dabei, wenn die Geschichte weitergeht. Teil 1. Weiter im Takt. Die Hochzeit verlief ruhig, ohne viel Tamtam und im kleinen Kreis, wie man so schnöde sagt. Meine jetzige Frau und damalige Freundin war hochschwanger und eine große Party hätte ihr nicht gut getan. Die Trauung fand im Standesamt statt. Auf eine kirchliche Zeremonie hatten wir bewusst verzichtet, denn die Kirche war nicht unser Ding. Dennoch weiß ich, dass sich meine Frau hin und wieder danach sehnte, ihren großen Auftritt in einem weißen Kleid zu haben. Leider konnte ich ihr diesen unausgesprochenen Wunsch bis heute auch aus finanziellen Gründen nicht erfüllen. Nach der Zeremonie fuhren wir in mehreren Autos zurück in unsere kleine Wohnung. Ich war froh, dass meine altersschwache, giftgrüne Kiste ansprang und wir ohne Probleme ankamen. Auf dem kurzen Weg dorthin hupten alle und mir war es ein wenig peinlich, dass so ein Aufheben darum gemacht wurde. Gleichzeitig wusste ich aber, dass es wohl dazugehörte. Als alle Gäste Platz genommen hatten, servierten wir ihnen Kaffee und Kuchen. Die meisten hatten gute Laune und langten kräftig zu. Auch meine Mutter und Bernhard waren anwesend und machten gute Miene zum bösen Spiel. Sie wurden einfach nicht warm mit den Eltern meiner Frau, verhielten sich zurückhaltend und verließen das Fest zeitig. Die Unterschiede zwischen den beiden Familien waren einfach zu groß. Ich erinnere mich daran, dass mich mein Schwiegervater an jenem Tag in den Arm nahm, mit mir ein Bier trank und mir immer wieder auf die Schulter schlug. Ich glaube, er freute sich für uns, vor allem aber für seine Tochter. Ich war fest davon überzeugt, dass er erleichtert war, dass seine älteste Tochter einen Mann gefunden hatte, der arbeitete und in der Lage war, ihr und seinem zukünftigen Enkelkind ein bescheidenes, aber sicheres Leben zu bieten. Auch meine Mutter und Bernhard schienen zufrieden zu sein und beglückwünschten uns zur Hochzeit. Dennoch hatte ich das Gefühl, dass es meiner Mutter schwer fiel, mich nun endgültig in die Arme einer anderen Frau zu geben. Der Abend verlief ohne nennenswerte Komplikationen. Die Gäste plauderten, tranken nach dem Kaffee Bier und Sekt und aßen später mit uns zu Abend. Im Rahmen unserer Möglichkeiten hatten wir uns in Unkosten gestürzt und einen lokalen Catering-Dienst beauftragt, der uns ein kaltes Buffet lieferte. Es gab Schnitzel, verschiedene Salate, Frikadellen, Baguette, eine Käseplatte und meine Frau hatte zusätzlich noch einen Käse-Igel vorbereitet. Alles verlief reibungslos und die Gäste schienen nach dem deftigen Mahl nicht nur gesättigt, sondern auch zufrieden mit dem Hochzeitsfest. Als unsere Familie dann endlich gegangen war, räumte ich notdürftig die Wohnung auf. Meine Frau war schon zu Bett gegangen, denn sie war müde und ihre Beine schmerzten. Ich spülte Kuchenteller, Tassen und Gläser und war froh, dass wir das Geschirr für das Abendessen beim Caterer mitbestellt hatten. Es würde am Folgetag abgeholt werden. Was für eine Wohltat. Die nächste gemeinsame Anschaffung würde eine Geschirrspülmaschine sein, entschied ich in diesem Moment, war mir aber sicher, dass es bis dahin noch eine Weile dauern würde. Die bescheidene Hochzeit und vor allem die vielen Anschaffungen für das Baby hatten ein gewaltiges Loch in unserer ohnehin knappe Kasse gerissen. Wir hatten bereits einen Kinderwagen, eine Wickelkommode, diverse Babykleidung, Fläschchen, Windeln und ein Babybettchen gekauft, aber es fehlte noch einiges. Die Tage vergingen und nun sollte es nicht mehr lange dauern, bis das Baby kam. Täglich half ich meiner Frau in die Schwangerschaftsstrumpfhose und abends wieder hinaus, denn nicht nur ihr Bauch, sondern auch ihre Beine waren angeschwollen und sahen aus, als hätte man sie aufgeblasen. Eines Abends, als wir auf dem Sofa vor dem Fernseher saßen, setzten dann die Wehen ein. Ich half meiner Frau die Treppen hinunter und stützte sie bis zum Parkplatz, auf dem das grüne Ungeheuer auf uns wartete. Erneut war ich froh, dass die Karre auf Anhieb ansprang und raste mit ihr zur nahegelegenen Klinik. Dort angekommen wurde meine Frau untersucht und man schickte uns erneut nach Hause. »Das dauert noch«, sagte uns ein übermüdet wirkender Arzt mit Hornbrille und einem lächelnden Gesicht. Also fuhren wir wieder heim, nur um später in der Nacht ein zweites Mal in die Klinik zu fahren. Diesmal wurden wir nicht mehr nach Hause geschickt. Der müde Arzt hatte augenscheinlich Feierabend, denn nun war es eine Ärztin, die uns empfing. Sie riet uns, noch ein wenig durch die Klinik zu marschieren, um den Geburtsprozess in Gang zu bringen. Gesagt, getan. Ich nahm meine Frau an die Hand und wir schlenderten durch die riesige Klinik, bis sie es vor Schmerzen nicht mehr aushielt. Nur mit Mühe schaffte sie den weiten Weg zurück ins Behandlungszimmer, wo ihr plötzlich die Fruchtblase platzte. Mitten auf dem schönen Linoleumboden. Was für eine Sauerei. Ich erinnere mich, dass ich es in diesem Moment mit der Angst zu tun bekam. Ich wurde hektisch und kreidebleich, doch die Ärztin und das Team aus dem Kreissaal, in den wir mittlerweile gebracht worden waren, beruhigten uns. Man spürte, dass alle Anwesenden wussten, was zu tun war und routiniert arbeiteten. Die Geburt selbst dauerte ungefähr 4 Stunden und ich war stolz auf meine Frau, dass sie diese Tortur so tapfer meisterte, obwohl sie meinen Arm derart fest drückte, dass man den Abdruck ihrer Hand noch Stunden später sehen konnte. Als es endlich soweit war und ich die ersten Schreie meiner Tochter hörte, war ich gefühlt genauso erschöpft wie meine Frau, aber erleichtert und glücklich. Mutter und Kind waren wohlauf, brauchten aber Erholung. Auch ich benötigte dringend Schlaf. Nachdem ich meine Tochter kurz auf den Arm genommen und ihr ein paar liebevolle Worte zugeflüstert hatte, setzte ich mich ins Auto, fuhr nach Hause, öffnete mir erschöpft, aber stolz eine Flasche Bier und schlief nach den ersten paar Schlücken auf der Couch ein. Drei Tage musste meine Frau mit der Kleinen noch im Krankenhaus verbringen. Ich besuchte sie jeden Tag. Mit meiner Tochter wurden allerhand Untersuchungen durchgeführt. Glücklicherweise war alles im grünen Bereich. Ab sofort waren wir Eltern einer Tochter, die nicht nur kerngesund war, sondern für uns das schönste, klügste und tollste Mädchen auf Erden war und bis heute ist. Die ersten Wochen allein mit diesem kleinen, winzigen Geschöpf waren hart und wir waren froh, dass wir eine gute Hebamme hatten, die uns in den ersten Tagen begleitete. So viele Fragen kamen auf, so viele neue Eindrücke prasselten auf uns ein und nicht wenige Sorgen bereitete uns ein schreiendes Baby, das keine Antworten auf unsere Fragen geben konnte. Irgendwann pendelte sich dann alles ein und die frisch gebackenen Eltern entwickelten eine gewisse Routine. Das Windelwechseln ging alsbald leichter von der Hand, meine Frau war Profi im Stillen geworden und die langen Spaziergänge mit dem Kind im Kinderwagen taten uns allen gut. Nur die Nächte waren eine Katastrophe. Mit Schlafen hat es unsere Kleine nicht so, aber das kennen mit Sicherheit einige Eltern nur allzu gut. Nach und nach wurde aber auch das besser, die Augenringe unter unseren Augen verschwanden und das Leben zu dritt wurde entspannter. An einem Tag, ich glaube es war ein Mittwoch, ging meine Frau mit unserer Tochter das erste Mal zur Krabbelgruppe, die im hiesigen Gemeindehaus stattfand, und ich setzte mich auf unseren recht großen Balkon, bewaffnet mit einer Schachtel Kippen und einem eiskalten Bier. Ich ließ mir die heiße Sonne auf dem Bauch brennen und dachte darüber nach, wie schön es ist, ein Kind zu haben, wenn man das richtige Alter erreicht hat. Ich dachte darüber nach, wie schwer die Zeit für meine Frau war und wie viel sie geopfert hatte. Ich dachte auch an Viola zurück. Viola war meine Freundin auf der Realschule und ich war es, der sie verlassen hatte, aus einem aus der zeitlichen Entfernung betrachtet nichtigen Grund. Ich war es, der mit ansehen musste, wie sie mit Per zusammenkam, der sie schwängerte, als sie in der 8. Klasse war. Was wohl aus ihr geworden ist, dachte ich, während ich an meiner Zigarette zog und mir den ersten Schluck Bier aus der braunen Glasflasche munden ließ. An jenem Tag, an dem ich erfahren hatte, dass Viola schwanger war, brach für mich eine Welt zusammen. Ich wollte nicht wahrhaben, dass das Mädchen, das eigentlich zu mir gehörte, nun ein Baby von jemand anderem im Bauch trug. Außerdem war ich mir sicher, dass sie viel zu jung war, um ein Kind auszutragen, doch ich konnte nichts dagegen tun. An diesem Tag war ich das letzte Mal auf der gleichen Schule wie sie und hatte keine Möglichkeit, dorthin zurückzukehren. Gerade erst hatte ich einen Schulverweis bekommen, weil ich einen Englischlehrer der Penne Schläge mit einer halbgeleerten Weinflasche angedroht hatte. Glücklicherweise hatte ich meine Drohung nicht in die Tat umgesetzt, obwohl ich es war, der die Flasche und noch einige andere an jenem Tag geleert hatte und dementsprechend den nötigen Pegel erreicht hatte, um so richtig zu eskalieren. Stinkbesoffen war ich. Der Lehrer hatte mich zur Bushaltestelle eskortiert und so lange gewartet, bis der Bus anfuhr, ich einstieg und mich auf den Weg nach Hause machte. Tatsächlich hatte ich mit dem Gedanken gespielt, schon an der nächsten Haltestelle wieder auszusteigen und zu Fuß zur Schule zurückzukehren, wo gerade die Abschlussfeier der Zehntklässler lief. Doch mein Gewissen war es, das mich dazu veranlasste, mich dagegen zu entscheiden. »Es ist zu spät, Max«, rief ich mir die Worte von Viola ins Gedächtnis, die sie mir weinend auf der Mädchentoilette ins Gesicht geschleudert hatte, als ich ihr meine Liebe gestand. Als ich dann daheim ankam, war ich froh, dass niemand meiner liebenden Angehörigen anwesend war. Ich schmiss mich mit Klamotten und Schuhen ins Bett, schlief meinen Rausch aus und verbrachte auch die nächsten Tage hauptsächlich in meinem Zimmer. Ich heulte Rotz und Wasser und verlor mich in Selbstmitleid. Der Brief der Schule kam ein paar Tage später. Darin hieß es, dass man auf eine Klassenkonferenz nur deshalb verzichtet hatte, weil ich die Schule aufgrund meiner schlechten Noten ohnehin verlassen musste. Nett von den Wichsern, dachte ich, versteckte den Brief in einer meiner unaufgeräumten Schubladen, zog mich an und machte mich auf den Weg zur nahegelegenen Hauptschule. Dort angekommen, schlenderte ich möglichst gelassen über den Schulhof, obwohl ich ein mulmiges Gefühl in der Magengegend hatte und war froh, dass in diesem Augenblick keine Pause war, so dass mich meine neuen Freunde noch nicht zu Gesicht bekamen. Als ich endlich das Sekretariat gefunden hatte, klopfte ich mit deutlich spürbaren Herzklopfen an die hölzerne Tür, wartete geduldig, bis ich hineingebeten wurde und erklärte einer verdutzten Mitarbeiterin, dass ich mich an dieser Schule anmelden wollte. Die Dame, die blonde Locken hatte und freundlich wirkte, entgegnete, dass dafür mindestens einer meiner Erziehungsberechtigten anwesend sein müsse oder zumindest das Formular, das sie mir in diesem Moment überreichte, unterzeichnen müsse. Damit hatte ich nicht gerechnet, nahm aber das Dokument entgegen und sagte lächelnd und voller Überzeugung: »Das ist kein Problem, ich werde es von meiner Mutter unterschreiben lassen und dann morgen wieder vorbeibringen.« Die nette, blondgelockte lächelte ebenfalls und erwiderte, alles klar, bis morgen dann. Auf dem Weg nach Hause überlegte ich, ob ich wie schon so oft die Unterschrift meiner Mutter fälschen sollte, entschied mich aber dagegen. Zwar war ich mir sicher, dass ich den Besuch der neuen Schule eine Zeit lang geheim halten konnte und hatte das auch so geplant. Allerdings hatte ich in meinen damaligen Überlegungen nicht einfließen lassen, dass meine Schwester mittlerweile das direkt gegenüberliegende Gymnasium besuchte. Früher oder später würde ich auffliegen, das war mir in jenem Augenblick klar. Gut erzogen und ehrlich wie meine Schwester war, würde sie mein Fehlverhalten zu Hause petzen. Es führte also kein Weg daran vorbei, ausnahmsweise mit offenen Karten zu spielen und meiner Mutter kleinlaut von meinen Plänen zu berichten. Am gleichen Abend ging ich dann zu meiner Mutter ins Wohnzimmer. Sie saß mit Bernhard auf dem Sofa und glotzte Fernsehen. Beide tranken Bier und wirkten zufrieden mit ihrem Leben. Mit dem Anmeldeformular in der Hand stand ich vor ihnen und sagte, »Mama, ich brauche eine Unterschrift von dir«, und hielt ihr das Formular und einen Kugelschreiber unter die Nase. »Was ist das?« fragte sie und nahm den Papierbogen entgegen, den ich bereits ausgefüllt hatte. »Ein Anmeldeformular für die Hauptschule«, sagte ich und fügte erklärend hinzu. »Leider hat es auf der Realschule nicht geklappt. Meine Noten sind zu schlecht und ich denke, es wäre ganz gut, wenn ich nicht mehr nach Hörde fahren müsste.« Mit großen Augen starrte sie mich an und fragte, »Was hast du wieder angestellt, Max?« »Nichts«, log ich, ohne rot zu werden. »Weißt du, meine Schulkameraden haben einen schlechten Einfluss auf mich. Ich glaube, auf der neuen Schule wird es besser, wenn ich die nicht immer um mich herum habe. Und ich kann dort bestimmt meinen Abschluss schaffen.« Nun mischte sich auch Bernhard ein und sagte, »Unterschreib ihm den Wisch einfach, Schatz. Ist doch gut, dass der Junge so selbstständig ist.« Meine Mutter glotzte Bernhard schweigend an, nickte dann und setzte ihre Unterschrift auf das Anmeldeformular. Danach widmeten sich beide wieder ihrem Bier und glotzten angestrengt auf die Mattscheibe. Nett von meiner Mutter und auch von Bernhard. Der Typ wurde mir langsam sympathisch. Am folgenden Tag ging ich dann wieder zur Hauptschule in Dortmund-Renninghausen. Der Vorteil war, dass ich die Schule zu Fuß erreichen konnte, redete ich mir das Desaster schön. Als ich dort ankam, war es wieder die Blondine aus dem Sekretariat, die mir das Formular abnahm. Sie überflog das Dokument, nickte unmerklich, drückte einen Eingangsstempel darauf und sagte, »Alles klar, Maximilian Gerold, das sieht soweit in Ordnung aus. Du wirst in den nächsten Tagen Post von uns erhalten, in der wir unsere Entscheidung über deine Einschulung mitteilen werden.« Ich war perplex, denn mir war nicht bewusst, dass erst eine Entscheidung gefällt werden musste. Noch vor der Tür stehend dachte ich darüber nach, was nun passieren würde. Bestand etwa die Möglichkeit, dass sie mich nicht annehmen würden? Müsste ich mir dann doch eine andere Schule suchen? Würde ich eventuell doch wieder nach Hörde fahren müssen, um dort die Hauptschule zu besuchen? Dann würde ich mit großer Wahrscheinlichkeit Großkotz Sascha wiedersehen, der diese Schule nach unserer gemeinsamen Zeit in der Grundschule besuchen musste. Sascha, der mich schon damals schikaniert hatte, weil ich mich in eine Türkin verliebt hatte. Sollte es wirklich so weit kommen, würde er den neuen Max kennenlernen. Den Max, der sich nichts mehr sagen ließ und nicht davor zurückschreckte, zuzuschlagen, wenn es sein musste. Max, der von den Jungs von der Straße gelernt hatte, was es bedeutete, sich gegen Unterdrückung zur Wehr zu setzen. Max aus dem Ghetto. Ghetto-Max. Das war die Pilotfolge von Ghetto-Max 2. Eine Ruppert-Jugend mit Hindernissen. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann lass mir bitte eine Bewertung da. Am besten gleich mit ein paar ehrlichen Worten. Je mehr positives Feedback reinkommt, desto größer die Chance, dass ich weitere Folgen produziere. Also, Support ist kein Mord. Klick auf Bewerten und hilf mir, die Geschichte weiterzuerzählen. Danke fürs Zuhören und hoffentlich bis bald. dein Luke Stuckberry.